Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Herzlich willkommen. Verlängerung war schon gar kein Ausdruck mehr für den Aggregatzustand des EU-Gipfels seit Sonntag. Völlig verfahren waren die Verhandlungen um die neue EU-Kommissionsspitze, dann am Abend der Durchbruch und ein erleichterter EU-Ratspräsident Donald Tusk.
I'm really happy about it. After all, Europe is a woman.
Europa ist eine Frau, sagt Donald Tusk. Völlig überraschend nominiert der EU-Gipfel die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin. Wir zeichnen gleich diesen spannenden Gipfeltag noch einmal nach, schalten nach Straßburg, wo jetzt die Frage ist, was das Europäische Parlament aus dieser Nominierung macht, fassen Reaktionen aus Berlin zusammen und sind zum Interview verabredet mit der Spitzenkandidatin der FDP bei der Europawahl, mit der Europaabgeordneten Nicola Beer. Die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete kommt nach ihrer Festnahme in Italien wieder frei. Auch das eines unserer Themen hier im Deutschlandfunk. Und der schwere Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübten in Mecklenburg-Vorpommern hat sich weiter ausgedehnt. Auch dazu mehr bis Mitternacht hier bei uns im Deutschlandfunk. Eigentlich wollten die Staats- und Regierungschefs ja schon am Sonntag über die wichtigen EU-Personalfragen entscheiden, aber mangels Einigung gingen die Verhandlungen gestern weiter, wieder ohne Durchbruch. Und die Fortsetzung der Gespräche heute, die startete wegen weiterer Differenzen mit mehrstündiger Verspätung. Schon ab dem Nachmittag kursierte der Name der deutschen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und am Abend folgte dann die Ankündigung, dass die CDU-Politikerin offiziell nominiert ist. Peter Kapern aus Brüssel fasst zusammen.
Nach 52 Jahren soll erstmals wieder Deutschland die Spitze der wichtigsten EU-Behörde, der Europäischen Kommission, besetzen. So haben es die Staats- und Regierungschefs am Ende eines Gipfels beschlossen, der sich über 3 Tage hingezogen hat.
Das bedeutet, dass für das Amt der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nominiert wurde.
Und zwar mit der Zustimmung von 27 der 28 Gipfelteilnehmer. Nur ein Land hat sich nicht dafür ausgesprochen, die Bundesverteidigungsministerin zur Kommissionschefin zu machen, und zwar Deutschland. Dieses bemerkenswerte Abstimmungsverhalten geht auf Kosten der SPD, die Ursula von der Leyen die Zustimmung verweigert hat. Und deshalb konnte Angela Merkel der Berufung der Verteidigungsministerin im Kreis ihrer Amtskollegen nicht zustimmen.
Das haben wir so vereinbart in der Koalition. Wenn es keine Einigkeit gibt, dass man sich dann enthält.
Unmittelbar nach der Europawahl hatte das Ringen um die Nominierung des neuen Kommissionschefs begonnen. Das Parlament wollte einen der Spitzenkandidaten durchsetzen. Im Rat aber fand keiner von ihnen eine Mehrheit. Emmanuel Macron wollte Manfred Weber von der CSU nicht akzeptieren, ebenso wie Viktor Orban. Und auch gegen den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Franz Timmermans regte sich massiver Widerstand. Deshalb suchte Ratspräsident Donald Tusk dann nach einem Kommissionschef außerhalb der Spitzenkandidatenriege. Und er fand Ursula von der Leyen. Ein Vorschlag, wie französische Medien berichten, über den Emmanuel Macron schon seit einiger Zeit mit der Bundeskanzlerin diskutiert haben soll. Was der heute allerdings, lächelnd und genießend, nicht bestätigen wollte, als er von Journalisten danach gefragt wurde. Es sei nicht klug, alle Küchengeheimnisse zu verraten, sagte Macron. Zufrieden sein kann der französische Staatspräsident auch mit der Wahl des nächsten EZB-Chefs. Den Posten übernimmt die Französin Christine Lagarde, derzeit Vorsitzende des Internationalen Währungsfonds von Mario Draghi. EU-Ratspräsident und damit Nachfolger Donald Tusks wird Belgiens gerade abgewählter Ministerpräsident Charles Michel. Und EU-Chefdiplomat soll Spaniens Außenminister Josep Borrell werden. Ein Personalpaket, über das Macron geradezu ins Schwärmen geriet.
De compétences, d'expérience, de parité et d'équilibre politique et géographique ont ainsi été remplis.
Die Kriterien der Kompetenz und Erfahrung, der Geschlechterparität sowie der politischen und geografischen Ausgewogenheit seien vom Rat bei der Personalauswahl berücksichtigt worden, so Frankreichs Staatschef. Das alles sei eine Frucht der engen Kooperation mit Deutschland, so Emmanuel Macron.
Cet accord est aussi le fruit d'une entente franco-allemande. Profonde.
Ganz so sehr wie Macron geriet Angela Merkel angesichts der Ergebnisse der letzten Wochen dann doch nicht ins Schwärmen. Die Bundeskanzlerin erinnerte in Brüssel noch einmal an die scharfen Attacken gegen Manfred Weber, den Spitzenkandidaten der Christdemokraten, die Macron über Monate hinweg vorgetragen hatte.
Es hat auch nicht zum Ergebnis in Richtung der Spitzenkandidaten beigetragen, dass zum Teil von Anfang an ein Spitzenkandidat, und das war Manfred Weber, als nicht geeignet oder nicht wählbar dargestellt wurde. Das darf auch nie wieder passieren, finde ich. Denn es gebührt den gegenseitigen Respekt für diejenigen, die in Wochen und Monaten durch Europa gefahren sind, sich dem Wahlkampf gestellt haben.
Diese Spitzenkandidaten sollen sich nach dem Willen der Staats- und Regierungschefs jetzt mit Trostpreisen abfinden. Franz Timmermans und Margrethe Vestager sollen Vizepräsidenten der Kommission werden und Manfred Weber für 2,5 Jahre Präsident des Europaparlaments. Das Personalpaket, das die Regierungschefs heute geschnürt haben, wird aber nur dann Realität, wenn das Europaparlament zustimmt. Und dort regte sich unmittelbar nach Bekanntwerden der Brüsseler Beschlüsse Widerstand.
Aus Brüssel berichtete unser Europakorrespondent Peter Kapern, und unsere Europakorrespondentin Bettina Klein hat das Tauziehen heute in Straßburg beobachtet. Dort hat sich das Europäische Parlament heute konstituiert unter wirklich ausgesprochen ungewöhnlichen Vorzeichen. Bettina Klein in Straßburg. Ursula von der Leyen, wir haben es gerade noch mal gehört, wird ja auch im Europäischen Parlament eine Mehrheit brauchen. Ist ihr die sicher?
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist nun wieder einmal eine offene Frage, die wir hier diskutieren müssen. Und die nächste Hürde, so hat es Manfred Weber, der heute Abend hier eine kurze Pressekonferenz gegeben hat, selbst eingeräumt, dass da noch ein großes Stück Arbeit vor den Fraktionen liegt, die Ursula von der Leyen gerne auf diesem Posten sehen würden. Es gibt Widerstand, insbesondere von den Sozialdemokraten und den Grünen, insbesondere von den Deutschen übrigens. Aber auch die neue Fraktionsvorsitzende der S&D-Fraktion, eine Spanierin, sprach von tiefem Bedauern angesichts der Entscheidung, und noch härter die deutsche Europa-SPD. Jens Geier nennt es einen Verrat an der europäischen Demokratie, und der Ärger entzündet sich eben auch daran, dass man der Kritik der osteuropäischen Staaten an Timmermans danach gegeben hat, der ja auf seinem bisherigen Posten in Sachen Rechtsstaatlichkeit eben gegen diese Länder vorgegangen ist. So, und nun ist natürlich interessant, bleibt es dabei oder werden diese Widerstände im Laufe der nächsten Tage und Wochen möglicherweise doch dahin schmelzen, wenn das Ganze verdaut ist und der eine oder andere Posten oder auch das eine oder andere inhaltliche Zugeständnis für die Kritiker herausspringt. Das ist meiner Meinung nach im Moment nicht ausgemacht, auch wenn eben der Umstand, dass es noch nicht mal eine gemeinsame Entscheidung von Union und SPD in der deutschen Regierung war, die sich deswegen enthalten musste, daraus kann man natürlich auch schon seine Schlüsse ziehen. Die Wahl des Kommissionspräsidenten steht aber erst für die zweite Sitzungswoche in Straßburg auf dem Programm, also ab Mitte Juli. Morgen soll erst einmal der Parlamentspräsident gewählt werden.
Und da sind wir unmittelbar bei Manfred Weber, bei dem Mann von der CSU, der ja als EVP-Spitzenkandidat in die Wahl gegangen war. Der hatte lange auch seinen Anspruch aufrechterhalten, ja, auf das Amt des Kommissionspräsidenten, stellt sich jetzt aber doch hinter Ursula von der Leyen. Wie stehen seine Chancen, jetzt dann EU-Parlamentspräsident zu werden?
Also er wird wohl nicht kandidieren. Die Kandidaten stehen erst seit einer Stunde fest. Um 22 Uhr endete heute Abend die Bewerbungsfrist für den ersten Wahlgang. Früh, muss man sagen. Wenn das da nicht klappt und beide Kandidaten keine einfache Mehrheit bekommen, dann können sich weitere Bewerber melden. Aber Manfred Weber hat ganz klar gemacht, dass seiner Ansicht nach dieses Amt nun an die sozialistische oder sozialdemokratische Fraktion gehen sollte, nach einigen Jahren der Zeit, in der eben die EVP das Parlamentspräsidium bekleidet hat. Also er hat nicht mehr den Anspruch darauf hier erhoben, und Stand heute wird er eben auch nicht kandidieren, sondern glaubt, dass die Sozialdemokraten eben am Zug sind. Es gibt eben Stand heute 4 Kandidaten, und die Sozialisten, Sozialdemokraten werden unterstützen den Italiener David Sassoli. Es kandidiert auch die deutsche grüne Abgeordnete Ska Keller, dann Sira Rego von den spanischen Linken und der rechtskonservative Tscheche Jan Zahradil. Das sind die 4, um die es eben morgen früh ab 9 Uhr gehen wird, wie gesagt, dann erst im ersten Wahlgang.
Dem EU-Parlament ist ja jetzt durchaus auch die eigene Zerstrittenheit auf die Füße gefallen. Im Ringen auch um dieses Spitzenkandidatenprinzip. Klingt da jetzt auch Selbstkritik an?
Naja gut, Manfred Weber hat schon versucht, sehr verschiedene Aussagen eben in seiner Erklärung unterzubringen. Wenn wir mal nur die EVP nehmen, ich habe ja die Reaktion der Sozialdemokraten und Grünen hier schon genannt, die eben sich weniger schuldbewusst geben als eigentlich eher verärgert. Und die EVP trägt dieses Paket mit. Gleichzeitig sagt aber Manfred Weber, das sei ein trauriger Tag für das Europäische Parlament. Er spricht von einem schwierigen Tag für sich selber, was jeder nachvollziehen kann, sagt aber, dass es im Endergebnis ein gutes Ergebnis sei, weil er nun doch die EVP möglicherweise eben den Zugriff auf den Kommissionspräsidentenposten bekommt. Also dieser sehr schwierige Tag heute, das deutete sich auch nochmal an in seiner Erklärung heute, die er heute Abend abgegeben hat. Von Selbstkritik habe ich bisher wenig gehört. Es überwiegt bei den Kritikern dieses Paketes vor allen Dingen der Ärger und der Frust darüber, wie der Rat sich hier eben präsentiert und wie er entschieden hat und ob das am Ende nochmal das Aus für dieses Personalpaket und am Ende auch für Ursula von der Leyen auf diesem Posten sein wird. Das wird sich wirklich erst in den nächsten Tagen und Wochen hier herausstellen.
Live aus Straßburg war das unsere Korrespondentin Bettina Klein. Vielen Dank. Und die Wendung, dass die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen an die Spitze der EU-Kommission wechseln soll, unter Nennung all der Unbekannten, die es heute Abend noch gibt, die mag manch einer in der CDU jetzt vielleicht als genialen Coup von Kanzlerin Angela Merkel feiern. Es zeichnet sich aber Ärger in der Berliner schwarz-roten Koalition ab. Es grummelt bei der CSU und das Gleiche gilt für die SPD. Die Kommissarische Vorsitzende der Sozialdemokraten Malu Dreyer sagte dem ZDF:
Die SPD möchte das Europäische Parlament stärken und damit die Demokratie in Europa stärken. Und damit zusammenhängt auch das Prinzip der Spitzenkandidaten. Das ist leider nicht erfüllt bei dem Vorschlag. Deshalb haben wir uns nicht imstande gefühlt, dem zuzustimmen. Das Europäische Parlament hat jetzt als nächstes das Wort.
Frage an unseren Korrespondenten Klaus Remme in Berlin. Zeichnet sich da jetzt die nächste Koalitionskrise ab?
Das könnte durchaus sein. Zumindest ist es eine Belastung. Wir haben es ja gerade gehört, die SPD macht aus ihrer Sicht gute Gründe geltend. Die Stärkung der Demokratie, der europäischen Demokratie, ist vorne im Koalitionsvertrag verankert. Im Wahlkampf haben sich Spitzenkandidaten präsentiert, die nicht zum Zuge kommen. Und nominiert wird eine Politikerin, die sich den Wählern gar nicht präsentiert hat. Und dazu kommt gezielte Kritik an der Person Ursula von der Leyen, die schwächste Ministerin der Bundesregierung, so kritisiert Martin Schulz von der SPD. Und sein Parteifreund Karl Lauterbach sagt, man habe von der Leyen bisher geschont. Das könne man so nicht mehr aufrechterhalten. Und ich will, da wir bei Koalitionspartnern sind, das ist ja formal auch so, auch die CSU erwähnen. Parteichef Markus Söder sagt, Manfred Weber wäre der legitime Kommissionspräsident gewesen. Die Demokratie habe verloren und das Hinterzimmer gewonnen. Aus Verantwortung für das Land trage man den Vorschlag von der Leyen mit. Begeisterung klingt anders.
Das ist ja schon harsche Kritik aus eigenen Reihen. Wie fallen dann die Reaktionen der Opposition aus?
Auch da hagelt es Kritik. Fahnenflucht in die Kommission, kommentiert der Grüne Jürgen Trittin und zitiert die innenpolitischen Hypotheken von der Leyen, etwa den laufenden Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre, den Skandal um die Gorch-Fock. FDP-Fraktionsvize Michael Theurer argumentiert ähnlich. Eine absurde Nominierung, sagt er, ihre Performance als Verteidigungsministerin qualifiziere sie nicht für das neue schwierige Amt. Und dann will ich noch Jörg Meuthen zitieren, AfD, der sagt, die Kommission würde, falls die Nominierung greift, seeuntüchtig wie die Gorch-Fock.
Klaus Remme, Sie beobachten von der Leyen jetzt seit Jahren in Ihrer Rolle als Verteidigungsministerin. Wofür steht die Person Ursula von der Leyen?
Also ich glaube, die heutige Entwicklung, die war ja wirklich nicht programmiert. Sie ist erst durch die Nachwahlwirren und die gegenseitigen Blockaden in Brüssel möglich geworden. Ursula von der Leyen ist durch ihre lange Erfahrung in mehreren Ressorts, das ist wichtig, über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt, 1990 in die CDU eingetreten, in Brüssel geboren, in Englisch und Französisch fließend. Letzteres hat Macron ja heute nochmal hervorgehoben. Familienministerin, Arbeitsministerin, stellvertretende Parteivorsitzende und jetzt seit mehr als 5 Jahren Verteidigungsministerin mit einem starken Akzent auf eine Europäisierung der Sicherheitspolitik. Das alles sind Pluspunkte für von der Leyen. Die reine Papierform ist beeindruckend. Sie war innerhalb der unterschiedlichen Kabinette immer prominentes Mitglied, die auch innerparteiliche Kontroversen nicht gescheut hat. Sie hat innerparteilich, interessant, nie eine Hausmacht inne gehabt und dennoch galt sie lange Zeit als mögliche Kandidatin für die Nachfolge Merkels. Davon war ja in den letzten Jahren keine Rede mehr, denn wie bei allen Amtsvorgängern hat sie im Verteidigungsministerium Federn gelassen. Diese ständigen Vorwürfe einer bedingt einsatzbereiten Bundeswehr, der Streit um Auslandseinsätze, ihr Generalsverdacht eines Haltungsproblems in der Rechtsextremismusdebatte. Ich habe die Berateraffäre erwähnt. Das alles sind innenpolitische Belastungen. Viele Beobachter finden es ja schon erstaunlich, dass sich von der Leyen auf diesem Schleudersitz im Bendlerblock politisch gehalten hat. Aber umso erstaunlicher, wenn sie von dort, wie es jetzt möglich ist, weiter Karriere macht.
Einschätzungen live aus Berlin von Klaus Remme. Auch dafür schönen Dank. Und mitgehört hat Nicola Beer, bei der Europawahl Ende Mai FDP-Spitzenkandidatin und jetzt Abgeordnete der Liberalen im Europäischen Parlament, das sich ja heute konstituiert hat. Schönen guten Abend nach Straßburg.
Schönen guten Abend.
Werden die Liberalen Ursula von der Leyen im Europäischen Parlament an die Kommissionsspitze wählen?
Ja, wir müssen als Liberale im Europäischen Parlament jetzt erstmal mit diesem Vorschlag des Rates umgehen, auch damit, dass ja nicht nur die EVP, sondern insbesondere gerade die CDU/CSU, die sehr, sehr lange an dem Spitzenkandidatensystem ja festgehalten hat, jetzt ausgerechnet sie hier ihre Kandidaten austauscht, eine Kandidatin vorschlägt, die nicht im Wahlkampf aktiv für ihre Positionen eingestanden hat. Das ist meines Erachtens kein gutes Zeichen für den Prozess, so wie er gelaufen ist. Deswegen haben wir durchaus gewichtige Bedenken, weil uns kommt es darauf an, das ist uns sehr wichtig, dass es Reformen gibt in dieser Europäischen Union. Ich glaube, wir brauchen hier dringend Änderungen für die Zukunft. Insbesondere muss dieser Prozess zukünftig transparenter, er muss demokratischer laufen. Wir müssen ein klares europäisches Wahlrecht bekommen mit transnationalen Listen, die dann eben auch wirklich zu einem Spitzenkandidatenmodell passen. Und wir wollen genau das durchsetzen. So,
ja,
und,
diese, auch um Frau Beer, Moment, die Punkte verstehe ich. Aber was ist die Antwort auf meine Frage? Wird Ursula von der Leyen die Unterstützung bekommen von den Liberalen?
Ja, und das ist genau Teil dieser Antwort, weil wir wollen von dieser ja jetzt völlig neuen Kandidatin wissen, ob sie an der Spitze der Kommission genau diese Punkte mitträgt. Wir verhandeln hier seit den Wahlen zwischen den vier stärksten Gruppen genau solche institutionellen Reformen. Wir verhandeln hier Inhalte. Es ist ein Papier entstanden, dass die Vorstellungen einer großen Mehrheit dieses Parlaments widerspiegelt. Und wir wollen, und das ist heute hier auch so verabredet worden, wir wollen mit der Kandidatin ins Gespräch kommen, ob sie steht für ein Initiativrecht des Europäischen Parlaments, ob sie dafür steht, dass wir ein anderes europäisches Wahlrecht und damit dann auch in 5 Jahren einen anderen Prozess für die Bestimmung der Präsidentschaft in der Kommission bekommen. Da wird sie überzeugen müssen, weil für uns klar ist, nachdem bislang Verhandlungen im Rat gelaufen sind. Das sind die Verträge. Der Rat hat das Vorschlagsrecht. Jetzt wollen wir als Parlament die Aktivität zurückgewinnen. Jetzt steht unsere Entscheidung an. Und da wird Frau von der Leyen auch überzeugen müssen, ob sie für ein derartiges Reformpaket steht, ja oder nein.
Ja, also jetzt in dem Moment,
Frau Beer,
jetzt in dem Moment, in dem das Spitzenkandidatenmodell konterkariert ist, da entdecken das die Liberalen für sich. Verstehe ich das richtig?
Nein, das verstehen Sie nicht richtig, sondern wir haben ganz klar reagiert darauf, dass es keine transnationalen Listen gibt, darauf, dass gerade auch die CDU und die EVP hier im Europäischen Parlament dies abgelehnt haben mit einem Team, um zu zeigen, dass wir transnational sind, dass wir europäisch sind. In diesem Team hat Margrethe Vestager eine große Rolle gespielt und offensichtlich ist es ja jetzt der EVP wichtiger, den Job in der eigenen Familie zu halten, als dann an diesem System festzuhalten und zum Beispiel Margrethe Vestager an die Spitze der Kommission zu wählen.
Was damit meinen Sie mit wichtiger Rolle umgehen? Gespielt, dass die Margrethe Vestager die Wahl erstmal in Ruhe abgewartet hat, um ihren Anspruch dann zu formulieren?
Nein, Margrethe Vestager hat aktiv an diesem Wahlkampf teilgenommen. Sie war in den Spitzendiskussionen. Sie hat die Klinge gekreuzt mit Herrn Weber, mit Herrn Timmermans in diesen Diskussionen. Und ich glaube, die Unterstützung, die sie quer durch Europa hat, ich habe einige Internetabstimmungen auch in Deutschland gesehen, gerade für sie als Person, als Hoffnungssignal für Europa, zeigt auch, dass sie offensichtlich in diesen Debatten sehr gut bestanden hat gegen die Herren. Aber das ist leider nicht auf eine Mehrheit im Rat gestoßen. Es ist ja mehrfach versucht worden. Es gab insbesondere Widerstand von der konservativen Seite, aber wir sind auch nicht auf volle Unterstützung der Sozialisten gestoßen. Also müssen wir damit umgehen, dass es jetzt einen anderen Vorschlag des Rats gibt. Der Rat hat das Recht nach den Verträgen, diesen Vorschlag zu machen, aber wir als Parlament haben auch das Recht zu fragen, wofür dann die vorgeschlagene Kandidatin steht. Deswegen gehe ich davon aus, dass morgen werden auch die Vorstellung des Kandidaten von den Sozialisten morgen bei uns in der Fraktion haben, dass morgen die Präsidentschaft gewählt werden kann und anschließend natürlich dann eben auch die Fragen beantwortet werden müssen, die sich im Hinblick auf die Inhalte, für die die Kandidatin steht, ob es eine Reformagenda mit ihr gibt, ob sie die Forderung des Parlaments, so wie sie jetzt hier verhandelt werden, unterstützt, dass das dann eben auf den Tisch das erst kommen muss.
Okay, und das sind alles Bedenken, die die liberalen Staatschefs, die heute diese Entscheidung mitgetragen haben, die Punkte, die die alle nicht kennen.
Das sind Fragen, die die Kandidatin erstmal beantworten muss. Und sie muss sie auch dem Parlament beantworten, weil das Parlament ist ein direkt gewähltes Parlament. Wir sind die Vertreterinnen und Vertreter der Bürger. Und dementsprechend haben wir nicht einfach ein komplettes Paket zu schlucken. Aber wir wollen mit dieser Situation umgehen. Wir möchten diese Position jetzt möglichst zügig besetzen. Aber da muss es dann auch einen entsprechenden Austausch mit der Kandidatin geben. Und ich finde gut, dass da hier jetzt für die nächsten Tage organisiert wird.
Ich habe einen Punkt von Ihnen jetzt noch gar nicht gehört. Ursula von der Leyen ist innenpolitisch ja im Moment als Verteidigungsministerin massiv unter Druck. Der Untersuchungsausschuss läuft wegen der sogenannten Berateraffäre, wegen nicht ordnungsgemäßer Vergabe eben dieser Beraterverträge. Das stört Sie gar nicht? Das habe ich jetzt noch gar nicht gehört.
Wir sind in diesem Untersuchungsausschuss als Freie Demokraten sehr aktiv, aber leider hat der Untersuchungsausschuss bislang noch kein endgültiges Ergebnis geliefert. Das heißt, das ist etwas, was wir durchaus mit einbeziehen, aber letztendlich wird Frau von der Leyen erklären müssen, wie sie mit diesem weiteren Prozess umgeht, weil der wird mit ihrer Wahl nicht gestoppt werden. Sie wird im Dezember im Untersuchungsausschuss aussagen müssen und das sind Sachen, die dann hier eben auch beantwortet und mit einbezogen werden müssen.
Jetzt schauen wir auch nochmal auf die Entscheidung, die morgen ansteht. Sie sagen es ja, der Parlamentspräsident oder die Parlamentspräsidentin eben des Europäischen Parlaments soll da gewählt werden. Verstehe ich es richtig, dass da sich jetzt im Moment eine Personalie noch nicht abzeichnet?
Nein, wir werden morgen mit dem Kandidaten der Europäischen Sozialisten, Herrn Sassoli, ein entsprechendes Gespräch vor den Wahlen bei uns in der Fraktion haben. Bislang hat er aber, nach dem, was die Kollegen, die schon länger hier sind, auch eine entsprechend gute Arbeit als Vizepräsident geliefert. Also von daher, wenn das der Vorschlag morgen ist, dann kann ich von der heutigen Perspektive nicht sehen, dass da dann größere Widerstände da sind.
Die FDP-Europaabgeordnete Nicola Beer heute Abend bei uns im Deutschlandfunk. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit zu so später Stunde.
Bitte schön, gern.
Und jetzt kommen wir zu weiteren wichtigen Themen dieses Tages im Überblick und wir beginnen mit dem juristischen Tauziehen um die Kapitänin des Seenotrettungsschiffes Sea-Watch 3. Ein Gericht auf Sizilien hat den gegen Carola-Rakete verhängten Hausarrest heute aufgehoben. Nikolaus Nützel.
Die Kapitänin des Schiffes Sea-Watch 3, Carola Rakete, kommt frei. Der zuständige Richter in Sizilien hat den Hausarrest aufgehoben, der gegen die Deutsche verhängt worden war, nachdem sie das Schiff mit 40 Migranten an Bord in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gebracht hatte, obwohl sie damit gegen ein Verbot der italienischen Behörden verstieß. Zuvor hatte das Schiff der Hilfsorganisation 2 Wochen lang vergeblich darauf gewartet, die Migranten an Land bringen zu können. Die Gerichtsentscheidung entspricht dem, was zahlreiche deutsche Politiker wie etwa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gefordert hatten. Auch von vielen anderen Seiten, etwa aus dem Kulturbereich in Deutschland, hatte es Solidaritätsbekundungen mit Carola Rakete gegeben. Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechtsgerichteten Lega hingegen hatte immer wieder betont, nach seiner Auffassung müsse die deutsche Kapitänin inhaftiert werden, weil sie klar gegen italienische Gesetze verstoßen habe. Für den Fall ihrer Freilassung hatte Salvini angekündigt, er werde umgehend ein Abschiebungsverfahren starten. Offen ist noch die Frage, was mit dem Schiff geschieht, das die italienischen Behörden beschlagnahmt haben. Die Sea-Watch 3 ist zwischenzeitlich von Lampedusa nach Sizilien gebracht worden.
Der US-Digitalkonzern Facebook soll in Deutschland wegen Verstößen gegen Transparenzvorschriften eine Geldbuße von 2 Millionen Euro zahlen. Sophie von der Tann.
Der Unterschied zwischen den Zahlen für das erste Halbjahr 2018 ist auffällig. Etwa 1700 Facebook-Inhalte wurden gemeldet, bei YouTube waren es im gleichen Zeitraum 215.000, bei Twitter sogar etwa 260.000. Alles aufgrund des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes NetzDG, zum Beispiel weil Nutzer Volksverhetzung, Gewaltdarstellung oder Hasskommentare melden. So viele Meldungen über rechtswidrige Inhalte bei Twitter und YouTube, so wenige bei Facebook? Das kann nicht sein, sagt das Bundesamt für Justiz und vermutet, User melden auch bei Facebook viel mehr, aber eben nicht alles über das NetzDG-Formular, zu dem man sich kompliziert durchklicken muss. Das Bundesamt geht davon aus, dass ein großer Teil der Beschwerden bei Facebook über einen zweiten, wesentlich einfacheren Weg laufen. Die Daten dazu legt Facebook aber nicht offen. Das Bundesamt für Justiz hat nun ein Bußgeld über 2 Millionen Euro gegen die Social-Media-Plattform verhängt. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht betont, beim Kampf gegen strafbare Inhalte dürfe nichts unter den Teppich gekehrt werden. Sie erwarte von Facebook Transparenz und ein klares Bekenntnis zu den gesetzlichen Vorgaben.
Die Kritik am Standort für eine neue Batteriezellforschung ebbt nicht ab. Die Fabrik soll nach dem Willen der Bundesforschungsministerin in Münster entstehen. Nadine Bader.
Die Ministerpräsidenten Söder, Kretschmann und Weil schreiben an die Bundeskanzlerin, sie könnten die Entscheidung für Münster nicht nachvollziehen. Augsburg wird in dem Brief angepriesen, weil die Stadt sich, so wörtlich, bereits jetzt durch eine hervorragende Infrastruktur sowie Forschungslandschaft auszeichne. Für Ulm spricht aus Sicht der Ministerpräsidenten unter anderem, dass die Landesregierung bestehende Gebäude kostenlos zur Verfügung stellen würde. Auch der Standort Salzgitter wäre laut dem Schreiben prädestiniert für die Fertigung dort. Man könne auf die Kompetenz der TU Braunschweig zurückgreifen. Die Bundesregierung will in der Batterietechnologie im internationalen Wettbewerb aufholen und unterstützt die Forschung mit 500 Millionen Euro. Bis zuletzt war umstritten, welche Stadt den Zuschlag für die Fabrik bekommen soll. Bundesforschungsministerin Karliczek hatte die Entscheidung für Münster gestern verteidigt. Sie habe nichts damit zu tun, dass die Stadt an ihren Wahlkreis grenzt. Das Ministerium betont, die Entscheidung sei auf Fachebene gefallen. Die Ministerin habe sich bewusst herausgehalten. Auch die anderen Kompetenzzentren sollen laut einem Ministeriumssprecher gefördert werden. Erste Gespräche dazu liefen bereits.
Mehr Spielraum für die Kommunen kann nach den Empfehlungen einer Expertenkommission den bundesweiten Wohnungsbau in Schwung bringen. Informationen dazu von Matthias Braun.
Die ganz großen Überraschungen blieben aus. Rigorose Maßnahmen wie Mietdeckelung oder gar Enteignung wurden nicht diskutiert. Eingriffe ins Eigentumsrecht sehe der Koalitionsvertrag nicht vor, so Marco Wanderwitz, Staatssekretär im Innenministerium und Kommissionsvorsitzender. Die Baulandkommission empfiehlt Bund, Ländern und Kommunen, eigene Grundstücke für den Bau von bezahlbarem Wohnraum vergünstigt anzubieten. Zudem solle der Verkauf an die Vorlage sinnvoller Konzepte gebunden sein, um damit soziale, wohnungspolitische oder ökologische Ziele zu erreichen. Außerdem solle den Kommunen die Anwendung eines sogenannten Baugebots erleichtert werden. Das bedeutet, dass brachliegende innerstädtische Grundstücke vom Eigentümer bebaut werden müssten. Der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen kritisierte diesen Punkt als realitätsfremd. Eine Baupflicht gegen Bauunwillige sei de facto nicht durchsetzbar, solange man endlos auf Genehmigungen warten müsse. Das Umweltbundesamt hat sich klar dagegen ausgesprochen, einen Paragraphen im Baurecht zu entfristen, der es ermöglicht, beim Bauen in Randlagen auf eine Umweltprüfung zu verzichten.
Bei einem Brand an Bord eines Unterseebootes der russischen Marine sind 14 Seeleute ums Leben gekommen. Marta Wilczynski.
Das Feuer an Bord des russischen Unterseeboots war bereits gestern ausgebrochen. Doch erst heute meldete das russische Verteidigungsministerium den Tod von mindestens 14 Besatzungsmitgliedern. Die Matrosen sollen an giftigen Gasen erstickt sein, die durch das Feuer freigesetzt wurden. Die Mannschaft selbst habe den Brand gelöscht, heißt es aus dem Ministerium. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, werde aber zurzeit durch den Oberbefehlshaber der Marine untersucht. 4 bis 5 weitere Besatzungsmitglieder sollen sich noch im Krankenhaus befinden, melden zudem russische Medien. Das U-Boot sei zu Forschungszwecken im russischen Nordmeer gewesen. Nach Angaben des Militärs befindet es sich nun im Marinestützpunkt Severomorsk, einem wichtigen Stützpunkt der russischen Nordflotte, unweit der am Polarkreis gelegenen Stadt Murmansk. Das russische Nachrichtenportal RBK meldet, dass es sich bei dem U-Boot um ein Schiff des Typs AS-12 handele. Dieses wird durch einen Atomreaktor betrieben und ist ausgelegt für die wissenschaftliche Untersuchung des Meeresbodens. Das russische Verteidigungsministerium hat diese Meldung bisher nicht bestätigt.
Nach den gewaltsamen Protesten und der Erstürmung des Parlaments in Hongkong haben die örtliche Regionalregierung und die Führung in Peking scharfe Kritik geübt. Axel Dorloff.
Die gewaltsamen Attacken auf den Hongkonger Legislativrat stellten ernsthafte Verstöße gegen das Gesetz und eine Gefahr für die soziale Ordnung dar. China verurteile das aufs Schärfste, sagte Gang Shuang, der Sprecher des Außenministeriums in Peking. Einmal mehr warnte er andere Länder davor, sich beim Thema Hongkong einzumischen. Hongkong sei eine innere Angelegenheit Chinas. Im chinesischen Staatsfernsehen CCTV hieß es in der Mittagsnachrichtensendung, die gewaltsamen Aktionen seien ein unverstellter Angriff auf das Prinzip ein Land, zwei Systeme. Protestbilder aus Hongkong wurden aber nicht gezeigt. In China Staatspresse wird vor allem über die Feierlichkeiten zum 22. Jahrestag der Übergabe Hongkongs an China und über pro-chinesische Kundgebungen berichtet. Demonstranten hatten gestern das Hongkonger Parlament, den Legislativrat, für mehrere Stunden besetzt gehalten. Einige besprühten Wände im Gebäude mit Protestparolen und zerstörten Teile der Einrichtung. Die Polizei rückte in der Nacht vor und räumte das Areal. Am Nachmittag war es bereits zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. In Hongkong hat es in den vergangenen Wochen die größten Proteste seit Jahrzehnten gegeben. Auslöser ist ein Gesetzesvorhaben, das Auslieferungen an China ermöglichen würde. Es geht aber auch um Forderungen nach mehr Demokratie und gegen den wachsenden Einfluss Chinas in Hongkong.
Axel Dorloff aus Peking und wir schauen zur Börse. Aus Frankfurt am Main die Zusammenfassung von Jan Plate.
An der deutschen Börse werden nicht nur Aktien gehandelt. Es gibt auch das sogenannte Xetra Gold. Wenn Anleger die Xetra Gold Anleihe erwerben, kommt in die Tresore der deutschen Börse neues Gold. Für jeden Anteilschein wird 1 Gramm des Edelmetalls hinterlegt. Mittlerweile ist der Goldbestand der deutschen Börse auf Rekordhoch. Es sind unruhige politische Zeiten. Da greift mancher bei Gold zu. Außerdem sind die Zinsen niedrig. Da fällt der Nachteil, dass Gold keine Zinsen zahlt, weniger ins Gewicht. Auch das lässt einige diesen sicheren Hafen ansteuern. Wobei auch die Börse Stuttgart ein börsengehandeltes Wertpapier auf Goldbasis anbietet. Das ist das sogenannte Euwachsgold. Ansonsten wurde heute im Frankfurter Handelssaal der Börsengang des Online-Modehändlers Global Fashion Group gefeiert. Das Management war glücklich, dass es nun endlich geklappt hat, nachdem der Börsengang wegen Mauernachfrage verschoben worden war. Außerdem haben die bisherigen Großaktionäre wie die Berliner Start-up-Schmiede Rocket Internet in den letzten Tagen nochmal kräftig mit Geld unterstützt, um den Börsengang zu retten. Dennoch, der erste Kurs der Global Fashion Group lag leicht unter dem Ausgabepreis. Den Tag beendet hat die Aktie mit einem dicken Minus von 9%. Der DAX hat nach dem deutlichen Plus vom Vortag heute kaum verändert geschlossen bei 12.527 Punkten.
Und dazu gehören noch die Zahlen aus New York. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,26% auf 26.787 Punkte zu. Und die OPEC und Russland haben sich heute auf die Festsetzung von neuen Fördergrenzen und Fördermengen geeinigt. Clemens Fehrenkotte.
Nun ist es offiziell. Die 14 OPEC-Staaten und Russland setzen ihren Kurs der Erdölförderkürzung für weitere 9 Monate fort. Dies bestätigte der saudische Erdölminister Khalid Al-Faich nach der zweitägigen Tagung in Wien. Bereits auf dem G20-Gipfeltreffen in Japan am vergangenen Wochenende hatten sich Russland und Saudi-Arabien, nach den USA die beiden größten Erdölförderländer der Welt, für eine Verlängerung der Förderbremse ausgesprochen. Seit 2017 versuchen die OPEC-Staaten und Russland, durch eine Verringerung der Fördermenge ein Abrutschen der Ölpreise zu verhindern. Durch die massiven Sanktionen der USA sind die Erdölexporte des Iran von 2,5 Millionen Barrel Öl pro Tag im April des letzten Jahres auf nunmehr nur noch 300.000 Fass pro Tag gesunken. Wie die Nachrichtenagentur Reuters vermutet, werde die OPEC-Entscheidung US-Präsident Trump verärgern. Trump hatte von seinem Verbündeten Saudi-Arabien verlangt, die Fördermenge zu erhöhen, um die Preise zu drücken, damit noch größerer wirtschaftlicher Druck auf Teheran ausgeübt werden könne.
Informationen waren das von Clemens Fehrenkotte. Bei den schweren Waldbränden bei Lübten in Mecklenburg-Vorpommern haben sich die Flammen weiter ausgedehnt. Zuletzt breitete sich das Feuer in Richtung des unbesiedelten Truppenübungsplatzes aus. Gefährlich ist die Situation ja vor allem, weil der Boden mit Altmunition und Blindgängern belastet ist. Jetzt zeigen sich die Behörden zuversichtlich, die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Unsere Korrespondentin Silke Hasselmann berichtet.
Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. So klang es zuletzt in dem Dorf Volzrade aus einem langsam fahrenden Polizeiwagen.
Die Ortschaft Volzrade wird mit sofortiger Wirkung evakuiert. Bitte packen Sie die nötigsten Sachen. Das Ordnungsamt wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bis Dienstagmittag war die nunmehr vierte Ortschaft am Rande des Ex-Truppenübungsplatzes Lübten menschenleer. Diese Nacht verspricht derweil auch für die Bewohner einer fünften Ortschaft unruhig zu werden. Sie sind bereits gewarnt, dass es auch bei ihnen zu einer Evakuierung kommen könnte, je nachdem, wohin die sich unvermindert drehenden Winde das Feuer treiben. Das hat jedenfalls über den Dienstag hinweg weitere wald- und verbuschte Flächen erfasst. Von mindestens 12 Quadratkilometern Brandgebiet war auf der abendlichen Pressekonferenz im Lagezentrum Lübten die Rede.
Mein Ziel ist es, dass die Menschen so früh wie möglich wieder nach Hause dürfen, wenn ich es verantworten kann. Im Moment ist es immer noch brandgefährlich,
berichtete Landrat Stefan Sternberg. Derweil äußerte sich Brigadegeneral Gerd Kropf vom Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern am Abend vorsichtig optimistisch.
Der Landrat hat gestern die Devise ausgegeben, von der Verteidigung zum Angriff. Wir haben dieses heute Morgen begonnen. Wir haben jetzt erhebliche Fortschritte gemacht.
So seien am Dienstag 6 Räumpanzer eingetroffen und sofort aktiv geworden. Für sie ging es hinein in das munitionsbelastete Sperrgebiet des ehemaligen Militärübungsgeländes. Hier galt es mit Hilfe alter Forstamtskarten und geländekundiger Ex-Soldaten, jene munitionsfreien Waldwege zu finden, auf denen früher Panzer und anderes Militärgerät gefahren waren und die seit dem Abzug der Bundeswehr 2013 zugewuchert oder von Totholz verdeckt sind.
Unsere Pioniere haben mehrere Kilometer Schneisen jetzt geräumt und Wege fertig gemacht, damit die Einsatzkräfte der Feuerwehr dort reinkommen können. Wir werden auch in der Nacht weiterarbeiten, dass wir hoffentlich das erreichen, was Ihr Ziel war, nämlich jetzt an den Brand ranzukommen und eine Ausdehnung zu verhindern.
Mittwochnachmittag werden die bisherigen Besatzungen der Feuerwehren und des Technischen Hilfswerkes komplett ausgewechselt. Die bisher eingesetzten Kameradinnen und Kameraden, die aus ganz Norddeutschland angerückt sind, brauchen Erholung. Apropos brauchen. Gebraucht werde endlich die Umsetzung jenes nationalen Planes, auf den sich die Innenminister von Bund und Ländern für solche großen Gefahrenlagen bereits verständigt hatten, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, SPD. Denjenigen, die sich wundern, warum erst am vierten Tag Löscharbeiten am Brandherd stattfinden sollen, sagte sie:
Es ist kompliziert mit dem Brand deshalb, weil die Leute ja nicht einfach in das Waldstück reingehen können und löschen können, so wie man das woanders kennt. Deshalb muss uns auch was einfallen mit dem Bund zusammen, dass wir nicht nächstes Jahr wieder in dieser Situation sind, sondern wir brauchen jetzt Klarheit in Deutschland, wie gehen wir mit den Gebieten, und das ist ja nicht das einzige in Deutschland, um, wo eben alte Munition liegt.
Eigentümer des 6200 Hektar großen Ex-Truppen Übungsplatzes bei Lübten ist das SPD-geführte Bundesfinanzministerium. Das ließ sich am Dienstagnachmittag erstmalig blicken in Gestalt eines Staatssekretärs. Zur Pressekonferenz war er schon wieder verschwunden. Damit blieb unklar, ob der Bund nun unter dem Eindruck häufiger werdender Brände über eine Beräumung der munitionsbelasteten Flächen in Deutschland nachdenkt.
Für den Deutschlandfunk berichtet Silke Hasselmann über die weiterhin schweren Brände in Mecklenburg-Vorpommern. Im Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke hatte der dringend tatverdächtige Stefan E. in der vergangenen Woche ein Geständnis abgelegt. Viel hatten die Ermittler darüber nicht an die Öffentlichkeit dringen lassen. Klar war aber, dass sie nach dem Geständnis keine Veranlassung hatten, die Einschätzung zu revidieren, dass es sich um eine rechtsextremistisch motivierte Tat gehandelt habe. Jetzt hat Stefan E. sein Geständnis widerrufen. Gudula Geuter berichtet.
Im Juni hatte Stefan E. gestanden, den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke getötet zu haben. Dass er dieses Geständnis nun widerrufen hat, melden mehrere Medien. Die Bundesanwaltschaft dementiert es ausdrücklich nicht. Zuvor soll es einen Verteidigerwechsel gegeben haben. E.'s Dresdner Anwalt Frank Hanig sagte der Bild-Zeitung, er sei als Pflichtverteidiger durch den Bundesgerichtshof beigeordnet worden. Mein Mandant hat heute sein Geständnis widerrufen. Mehr werde ich dazu im Moment nicht sagen, zitiert ihn das Blatt. Welche Auswirkungen das für das Verfahren hat, hängt vom Stand der Ermittlungen ab. Ein Geständnis hat im deutschen Strafprozess nicht die formale Wirkung wie etwa in den USA. Es unterliegt der freien Beweiswürdigung. Auch nach einem Widerruf kann es in ein späteres Strafverfahren eingeführt werden und ist grundsätzlich verwertbar. Es könnten, berichtet etwa der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Anwaltvereins Ali Nuruzi, die Vernehmungsbeamten als Zeugen gehört werden und vom Inhalt des Geständnisses berichten. Etwas anderes würde gelten, wenn ein Verwertungsverbot bestünde. Welche Wirkung ein solches Geständnis im Verfahren dann hat, hängt also vor allem vom Inhalt ab. Der SWR beruft sich im Fall Stefan E. auf Ermittlerkreise. Demnach seien die Einlassungen so detailreich gewesen, dass durch den Widerruf keine Auswirkungen auf die weiteren Ermittlungen zu erwarten seien. Tatsächlich hatte auch die Bundesanwaltschaft schon, nachdem sie die Haftbefehle gegen den mutmaßlichen Verkäufer und den Vermittler der Tatwaffe beantragt hatte, mitgeteilt, E. habe sich umfangreich und detailliert zum Tatvorwurf eingelassen. Das Geständnis hat E. nun offenbar vor dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof widerrufen. Der erließ heute gleichwohl Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes. Es hatte zwar zuvor schon einen anderen Haftbefehl des Amtsgerichts Kassel gegeben, nachdem der Generalbundesanwalt aber die Ermittlungen übernommen hatte, musste dieser Haftbefehl ersetzt werden. Stefan E. sitzt seit Mitte Juni in Untersuchungshaft.
Informationen von Gudula Geuter. Die Ermittlungen beim Generalbundesanwalt im Mordfall Lübcke, die laufen also. Zur gleichen Zeit beschäftigt sich die Bundesanwaltschaft mit ihrer eigenen Geschichte. Aus ihren Anfangsjahren gibt es jetzt den Befund, dass der Start der Strafverfolgungsbehörde in der jungen Bundesrepublik kein echter Neustart war. Viele der Juristen hatten eine NS-Vergangenheit, wie Klaus Hempel berichtet.
2016 sorgte die Studie Die Akte Rosenburg für großes Aufsehen. Forscher hatten herausgefunden, dass im Bundesjustizministerium das Personal in der Nachkriegszeit zu über 50% aus ehemaligen NSDAP-Mitgliedern bestand. Rechtsprofessor Christoph Safferling war einer der Leiter dieser Studie. Ende 2017 bekam er dann von Generalbundesanwalt Peter Frank den Auftrag zu untersuchen, wie viele NS-belastete Mitarbeiter bei der Bundesanwaltschaft gearbeitet haben.
Wir können in dem von uns untersuchten Zeitraum von 1950 bis 1974 so in etwa von 50% Mitarbeitern, die ein Parteibuch der NSDAP hatten, ausgehen.
Untersucht wurden dabei die Biografien des Führungspersonals der Behörde, so Professor Friedrich Kiesling, der als Historiker an der Studie mitwirkt.
Das heißt Oberstaatsanwälte, Bundesanwälte und natürlich die Generalbundesanwälte. Das ist die Gruppe, die wir untersucht haben.
Darunter findet sich auch der frühere Generalbundesanwalt Wolfgang Frenkel, der 1933 in die NSDAP eingetreten war. Anfang der 60er Jahre wurde er Chef der Karlsruher Behörde. Nach ein paar Monaten musste er seinen Posten räumen. Ihm wurde nachgewiesen, dass er während der NS-Zeit bei der Reichsanwaltschaft an mehreren Todesurteilen mitgewirkt hatte. Nach Angaben von Generalbundesanwalt Peter Frank haben die Wissenschaftler freien Zugang zu sämtlichen Akten, die für die Studie von Bedeutung sind.
Es gab keinerlei Beschränkungen unsererseits auf den Aktenzugriff. Sie konnten jede Akte, die Sie sehen wollen, auch in sich nehmen. Die Akten lagen zum Teil noch bei uns in der Behörde. Sie hatten aber auch Zugriff zu anderen Dienststellen, sei es das Bundesarchiv oder das Bundesministerium der Justiz.
Untersuchen sollen die Forscher auch, wie sich die NS-Vorbelastung auf die spätere Arbeit auswirkte. Auffällig ist beispielsweise, dass die Bundesanwaltschaft in den 50er Jahren tausende Kommunisten strafrechtlich verfolgte. Rechtsprofessor Safferling sieht hier einen klaren Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus.
In Bezug auf die Verfolgung von Kommunisten als Staatsfeinde hatte man einen Auftrag, den man uns vor 1945, den man dann nach 1950 einfach so weiterführen konnte.
Untersucht wird auch, wie Deutschlands oberste Staatsanwälte in der Spiegel-Affäre agierten. Klar sei, dass sie damals eine sehr wichtige Rolle spielten, so die beiden Wissenschaftler.
In der Spiegel-Affäre war die Bundesanwaltschaft die ermittelnde Behörde, also von staatlicher Seite eigentlich die eigentlich aktive Seite.
Es war ja ein frontaler Angriff auf die Pressefreiheit. Die Bundesanwaltschaft musste in dieser Affäre schmerzlich lernen, dass eben die Gesellschaft schon weiter war in dem Einfordern auch dieser grundgesetzlichen Werte wie die Pressefreiheit.
Ende des Jahres sollen alle Studienergebnisse vorgestellt, anschließend veröffentlicht werden. Generalbundesanwalt Peter Frank hält die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit für außerordentlich wichtig. Seine Behörde, sagt er, habe letztlich die Aufgabe, unsere demokratische Grundordnung mit ihren Werten zu verteidigen. Der kritische Blick auf die eigene NS-belastete Vergangenheit werde bei seinen Mitarbeitern dieses Bewusstsein schärfen.
Wenn wir sie verstehen, die Vergangenheit, dann müssen wir die Folgerung ableiten für die Zukunft, wie wir sie gestalten wollen und dass wir aktiv uns allen Angriffen gegen dieses Wertesystem, sei sie von rechts, gerade wieder aktuell, seien sie aber auch von links oder religiös basiert, immer wieder aktiv und mit Nachdruck entgegenstellen müssen.
Aus Karlsruhe Klaus Hempel und wir kommen noch mal auf den Brüsseler Gipfelkrimi zu sprechen. Natürlich das Thema heute auch in der Presseschau mit Inge Gebauer.
Genau, und da sorgt die Nominierung von Ursula von der Leyen auch bei den Kommentatoren für Überraschung, etwa bei den Westfälischen Nachrichten. Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. Ursula von der Leyen hatte in Brüssel kaum jemand auf dem Zettel. Der Südkurier aus Konstanz bemerkt, ihre Nominierung erlaubt es allen, ihr Gesicht zu wahren. Frankreichs Staatspräsident Macron kann CSU-Mann Weber verhindern. Und die Kanzlerin kann in Brüssel eine Deutsche auf den Spitzenposten schieben, zudem eine Parteifreundin, der sie vertraut. Eleganter könnte die Lösung kaum sein. Nach Ansicht des Flensburger Tageblatts eignet sich die Kandidatin durchaus für den Posten. Von der Leyen kann Regierungserfahrung vorweisen und hat in der NATO ihre Solidarität mit den Osteuropäern unter Beweis gestellt. Sie ist in Brüssel aufgewachsen und kennt als überzeugte Europäerin seit langem die Befindlichkeiten der anderen. Der Schwarzwälder Bote aus Oberndorf meint, mit der deutschen Verteidigungsministerin geht das Personalgeschacher um EU-Topposten mehr schlecht als recht auf. Aber aus einer Notlösung kann auch ein Neustart werden. Genau den benötigt die EU. Das Badische Tagblatt aus Baden-Baden glaubt dagegen, der Wähler müsse sich von der Personalie regelrecht veralbert fühlen. Von der Leyen hat keinerlei europapolitische Erfahrung. Sie wäre der personalisierte kleinste Nenner, eine schlechte Kompromisskandidatin aus dem Hinterzimmer. Also genau das, was Europa nicht braucht. Schön, dass erstmals eine Frau auf dem Chefsessel der EU-Kommission Platz nehmen soll, findet die Neue Osnabrücker Zeitung. Aber das ist auch schon das Positivste, das sich über den Coup sagen lässt. Die Entscheidung sendet ein fatales Signal. Vor allem an jene, die hofften, die EU würde transparenter und berechenbarer. Die EU-Lenker entsorgen ohne Not das Spitzenkandidatenprinzip, das doch erst mit für eine steigende Beteiligung der Bürger bei der Europawahl gesorgt hatte. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle konstatiert, eine transparente, faire Europawahl ist nur möglich, wenn es europäische Listen gibt. Wenn die Top-Leute der Christ- und Sozialdemokraten, der Grünen und Liberalen von allen Europäern gewählt werden können. Und zum Schluss noch ein Kommentar der Frankfurter Rundschau zur Freilassung der in Italien festgenommenen Sea-Watch-3-Kapitänin Rakete. So sehr das Urteil einem ein wenig Vertrauen in italienisches Recht wiedergibt, so sehr ist auch klar, die Entscheidung alleine wird weder Salvini dazu bringen, seine Abschottungspolitik zu ändern, noch wird dadurch das eigentliche Problem gelöst. Dazu müssten EU-Staaten endlich ihre Migrationspolitik so ändern, dass möglichst keine Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken.
Die Presseschau heute Abend mit Inga Gebauer. Dankeschön. Fotoarbeiten des Musik- und Fotokünstlers Till Brönner sind ab morgen im Museum Küppersmühle in Duisburg zu sehen. Thema gleich bei meiner Kollegin Marietta Schwarz in Fazit. Und das war das Journal von Mitternacht mit Sandra Schulz. Danke für Ihr Interesse.